Ich lese den Predigtext aus dem Matthäus-Evangelium, das 24. Kapitel, die Verse 1 bis 14. Und Jesus trat hinaus und ging von dem Tempel weg, und seine Jünger traten zu ihm, um ihn auf die Gebäude des Tempels aufmerksam zu machen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Seht ihr dies alles? Seht ihr nicht dies alles? Wahrlich, ich sage euch, hier wird nicht ein Stein auf dem anderen gelassen werden, der nicht abgebrochen werden wird. Als er aber auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger für sich allein zu ihm und sprachen: Sage uns, wann wird das sein? Und was ist das Zeichen deiner Ankunft und der Vollendung des Zeitalters? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Seht zu, dass euch niemand verführe. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen: Ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören, seht zu. Erschrecket nicht, denn es muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn es wird sich Nation gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich, und es werden Hungersnöte und Erdbeben da und dort sein. Alles dies ist aber der Anfang der Wehen. Dann werden sie euch in Bedrängnis überliefern und euch töten, und ihr werdet von allen Nationen gehasst werden um meines Namens willen. Und dann werden viele verleitet werden und werden einander überliefern und einander hassen. Und viele falsche Propheten werden aufstehen und werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit Überhand nimmt, wird die Liebe der meisten erkalten. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird errettet werden. Und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, allen Nationen, zu einem Zeugnis. Und dann wird das Ende kommen. Und so weiter und so weiter. Matthäus 24 bis 26, das zweitlängste Redenkompendium Jesu überhaupt nach der Bergpredigt. Und das geht munter so weiter. Als Mirjam mich diese Woche fragte, was machst du predigtweise, machst du die Perikope, habe ich mir die angeguckt und sie sagte dann schon, es geht um Gericht und Endzeit. Und dann sage ich, ja, das ist mal eine Herausforderung für Advent. Nicht? Da war ich noch dumm. Mittlerweile weiß ich, was Mirjam entweder schon wusste oder sich mittlerweile auch angeeignet hat. Das scheint Advent zu sein. Ist ja eigentlich gar nicht so dumm. Ich meine, was ist passiert, als Jesus geboren wurde? Da war der Advent ja schon vorbei. Kindstötung Bethlehem, 3000. Eins muss man der Bibel ja lassen. Brutal und Brutalität und diese ganzen Dinge werden da nicht wirklich ausgespart. Nicht? Also man kann so einiges sagen. Zum Beispiel, ich habe mich mit 15 taufen lassen und hatte eigentlich nur nicht-christliche Freunde. Also ausschließlich. Ich war in der Teestube und das waren alles langweilige Menschen, außerdem waren die mindestens gerade 4 Jahre älter als ich. Ich war in so einer kleinen Gemeinde. Wir waren nur 4 oder 5 in der Teestube. Und ich war ja missionarisch und deswegen habe ich dann mal einen Bibelkreis ins Leben gerufen. Der hat ungefähr 3 Wochen gehalten. Aber meine Freunde hätten zu diesem Text, wenn sie sich damit überhaupt beschäftigt hätten, gesagt: Sag mal, Uga, wieso glaubst du diesen Humbug? Das steht doch ganz klar und deutlich und ihr werdet das alles erleben. Und das ist der Anfang der Wehen. Und da kommt die Mirjam und stellt sich hier hin und sagt: Entschuldige Mirjam, aber du hast es gesagt, das geht um das zweite Kommen Christi. Ja bitte, wir sind 2000 Jahre weiter und die liebe alte Erde lebt immer noch. Das würden sie mir entgegenhalten, meine Freunde. Wie kannst du sowas ernst nehmen? Das soll er doch nun selber gesagt haben, dein Jesus. Und nicht, dass wir uns falsch verstehen. Es gab eine Richtung, unmittelbar nach der Auferstehung in der jungen Gemeinde. Das waren Menschen, die haben sich nicht mal mehr gewaschen. Die haben nur noch im Tempel gesetzt und gebetet. Und darauf gewartet, dass er nun endlich wiederkommt. Es gab auch eine andere Gruppe von Menschen, die haben im Prinzip gemacht, was sie wollten. Ob das ein Verbrechen war. Die haben also so mit Sitten gesetzt, hatten sie es nicht so. Was sie sagten, ist doch egal. Er kommt sowieso bald wieder und es geht um die Seele. Also, dass wir uns nicht falsch verstehen, was hier in diesem Text steht, das wurde von der ersten Generation der Gemeinde, und da spreche ich jetzt mal so von 20 bis 25 Jahren, so weit spricht man ja von einer Generation, sehr ernst genommen. Die hätten nicht sich vorstellen können, dass im Jahr 2010 der Roger Schwarz oder sonst jemand hier auf der Kanzel steht und nicht zum ersten Mal über diesen Adventstext predigt. Ich habe mal bei Google, da kann man so Predigtdatenbanken sich angucken. Das ist zweiter Advent, eigentlich jedes Jahr, derselbe Text. Da predigen also schon sehr lange sehr viele Menschen drüber, zumindest seit es die Perikopen gibt, und das sind glaube ich auch schon 200 Jahre oder so, vielleicht auch 100, auf jeden Fall eine sehr lange Zeit, wird das als Adventstext genommen und die Kirche gibt es immer noch, obwohl meine Freunde sagen würden, das wäre alles Humbug. Es gibt vielleicht ja auch eine Antwort darauf, wobei diskutieren muss man es. Ich will darauf auch noch zurückkommen, Entschuldigung. Ich möchte zunächst einmal aber eine ganz andere Frage stellen. Wir sind jetzt im Jahr 2010 und ganz ehrlich, geht mich das noch was an? Geht dich das noch was an? Also ich meine, ist das noch wichtig? Den Jüngern brannte es ja auf der Seele. Wann? Wann kommt das denn alles? Und den Juden, denen brannte der Messias auf der Seele. Sonst wäre das nicht so eine große Sache gewesen mit Jesus. Das hing auch ganz konkret natürlich mit dem römischen Joch und so zusammen. Aber das brannte denen auf der Seele. Und ich? Deutschland 2010, guter Job, schöne Familie, alles wohlgenährt. Unterdrückung kann ich nicht ganz erkennen, zumindest nicht in Deutschland, also da, wo ich lebe. Und wie ist das? Brennt das irgendjemandem hier unter den Nägeln? Die Endzeit, diese Dinge? Ich muss für mich ganz klar gestehen, nicht so richtig. Aber es mag ja den einen oder anderen hier geben, ich werde heute mich mal enthalten, solche Fragen zu stellen. Es ist aber eine wichtige Vorfrage. Denn das war so mein Gefühl, als ich mir den Text durchlegte, ich dachte, du kannst es ja mal versuchen. Aber es ist nicht wirklich dein Thema. Das musst du einfach zugeben. Auf der anderen Seite, ich bin ein ausgesprochener Comic-Fan. Und immer wenn ich mal wieder ein endzeitliches Gewaltcomic bei Amazon auf Französisch bestelle, weil die auf Deutsch so kommen, setzt sich meine Frau auf die Treppe und sagt seufzend, der Mann ist über 40. Und deswegen kann ich zumindest aus der Literaturgattung, die mir gefällt, das ist nicht Mickey Mouse, möchte ich hinzufügen, sagen, das bringt sogar richtig Geld. Und wenn ich mir mal so, wenn ich mal in den Videoladen gehe und mir diese Videozeitschriften da hole bei Video World, 50% der Filme, die da sind, das sind sogenannte Mystery Thriller oder sowas. Endzeit. Wir haben also Blockbuster, das ist erstaunlich. Also entweder irre ich mich, weil ich mich falsch erinnere, ich habe es verdrängt, aber vor 20 Jahren hatte ich nicht den Eindruck, dass so viele Filme mit dem Thema, dass es einen dritten Weltkrieg gab oder irgendwie sowas und dass alles ganz schrecklich ist oder dass Aliens die Welt bedrohen und dass sie sterben könnte und so weiter. Also mit endzeitlichen Themen beschäftigen. Ja, das scheint, auch wenn es mir nicht so geht, schon ein Thema zu sein. Muss ich zugeben, als ich darüber nachgedacht habe. Hat nicht viel bei mir geändert, gebe ich auch zu. War immer noch nicht so ganz mein Thema. Aber es scheint als Thematik da zu sein. Und der Grund mag sein, wenn es etwas gibt, was wir wissen, ist, dass es mal zu Ende geht. Das verdrängen wir vielleicht. Aber nicht nur, dass wir wissen, es geht mit mir irgendwann zu Ende. Also ich werde irgendwann sterben. Sondern jeder von uns weiß, also zumindest der, der auf dem Gymnasium war und moderne Evolutionstheorie genossen hat, die Sonne geht irgendwann mal, wird sie nicht mehr so hell sein. Heiß sein. Das wird für einen kurzen Moment die Klimaforscher vielleicht freuen. Jetzt ist sie ja ein bisschen zu heiß, beziehungsweise es wird langsam zu heiß auf dieser Welt, aber dann auch nicht mehr so richtig. Ja, also wir wissen schon, eigentlich wissen wir alle, zumindest im Unterbewusstsein tatsächlich, es wird mal vorbei sein. Es hat ein Ende mit dem Leben auf dieser Welt und mit der Welt, so wie wir sie kennen. Das heißt, das ist schon, egal ob das den Roger nun persönlich betrifft oder nicht, ein Thema, was letztlich für uns alle nicht ganz unrelevant ist. So, das als Einleitung zu diesem Text. Ich habe vor 4 Wochen, ich erinnere mich da so genau dran, weil da auch Abendmahl war, auch hier gepredigt. Und da ging es um einen Text aus welchem Evangelium? Wer war da? Enno?
Keiner.
Ja, ich hatte auch nicht den Eindruck, dass meine Predigt so richtig... Aber wie auch immer, also es ging um Lukas 17, Vers 24, fortfolgende. Und es war auch ein zeitliches Thema. Es ging nämlich auch um die Frage, wann kommt das Reich Gottes? Und ich hatte damals, und das ist der Kerngedanke, den ich nur noch mal ganz kurz in Erinnerung rufen möchte, gesagt, das Thema Jesu war da eigentlich Prioritäten. Ich will das jetzt nicht alles wiederholen, sonst dauert die Predigt noch länger. Anhand von verschiedenen Glaube, Sünde, die Geschichte mit den Aussätzigen, dienen, also von mir wegschauen, Prioritäten. Das heißt, Jesus hat versucht, seinen Jüngern beizubiegen, dass sie ihre Haltung, ihre Einstellung ändern müssen, sonst wird das nichts. Und so ähnlich ist es mit diesem Text auch. Denn dieser Text fängt an, ich will es nochmal lesen. Upsala. Und Jesus trat hinaus und ging von dem Tempel weg und seine Jünger traten zu ihm, um ihn auf die Gebäude des Tempels aufmerksam zu machen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, seht ihr nicht dies alles? Wahrlich, ich sage euch, hier wird nicht ein Stein auf dem anderen gelassen werden, der nicht abgebrochen werden wird. Nun muss man dazu wissen, der Herodes hat ungefähr 50 Jahre an dem Tempel gebaut und das war ein Prachtstück. Dass wir heute bei der UNESCO als vielleicht Weltwunder, jedenfalls als denkmalgeschützt und extrem altwürdig eingestuft worden. Das war ein wunderbarer Bau. Es gab damals sogar bei den Römern das Sprichwort, wenn du den Tempel nicht gesehen hast, hast du nichts Schönes gesehen. Das war was ganz, ganz Wunderbares und Beeindruckendes. Und die Jünger staunten von dieser architektonischen Schönheit. Und ich habe einige Architektenfreunde, die hätten das auch getan. Und ich weiß auch, wie die reagiert hätten auf den mauligen Jesus, wenn ich das mal so sagen darf. Anstatt, dass der sich auch mal daran freut. Dann kann ich dann noch mal gelassen werden. Seht ihr dies nicht alle? Hatte der schlechte Laune? Was war los mit dem? Nun muss man wissen, dieser Text, diese endzeitlichen Reden stehen unmittelbar vor der Passion. Das heißt, Jesus wusste, was die Jünger noch nicht wussten. Jetzt geht's zur Sache. Und man kann das vielleicht so sagen, das kleine Armageddon der Jünger, das persönliche Armageddon, Jesus auf einmal weg ist und das alles neu wird, und zwar nicht neu im Sinne von, ich habe mich frisch verliebt und jetzt ziehe ich von zu Hause aus, sondern neu im Sinne von, ich falle in das tiefste Loch, was ich mir vorstellen kann. Und ich muss jetzt auf einmal ganz was anderes machen. Ich muss jetzt auf einmal flügge sein, selbstständig sein, erwachsen werden. Und vielleicht klappt das auch alles nicht. Das stand unmittelbar bevor. Ernsthaftigkeit, dass Jesus sich nicht auch einfach erfreut an dieser architektonischen Schönheit, hat etwas damit zu tun, dass Jesus das, was die Jünger sagten, zum Anlass nahm, um ihnen klipp und klar zu verstehen zu geben, Freunde, seht ihr es denn nicht? Er sagt, seht ihr nicht dies alles? Dieser Tempel, das ist Menschenwerk. Das ist alles wunderschön und ihr findet das heimelig und das ist also, wenn es etwas gibt, wofür wofür Israel steht, mag es dieser Tempel sein, aber das ist völlig wurscht. Es ist völlig egal. Darauf kommt es überhaupt nicht an. Der Tempel steht nur für eine einzige Sache, für dich und Gott. Ende der Durchsage, mehr nicht. Für diese eine Sache und alles andere, ob der 50 Jahre oder 100 oder 20 oder der schönste ist, ist letztlich egal. Es muss für euch egal sein. Und ihr müsst das endlich begreifen. Ihr seid 3 Jahre in dem Meer gelaufen. Ihr habt Wunder erlebt. Ich habe euch losgeschickt mit einem Kleid am Leib. Und ihr habt keinen Hunger gelitten. Ihr wart immer sauber. Ihr habt Wunder gemacht. Ihr habt geheilt. Ihr müsst es doch mal begreifen. Ihr dürft euch nicht blenden lassen. Bei Rom ist mein Krasse. Ich mache mir das schön zu Hause. Und bei mir zu Hause, da will ich auch Geborgenheit haben. Bei mir zu Hause, da will ich einen Ort haben, wo ich auftanken kann. Ich kann mir so in etwa vorstellen, was Jesus dazu sagt. Ich würde wahrscheinlich mein Kleiderschrank rausfallen. Sagen, eins reicht doch wohl. Ein Anzug. Brauchst du auch einen Anzug? Aber es geht auch auf diese persönliche Ebene. My home is my castle. Kommt es auf my home und my castle an? Kommt es auf das an, wo ich geborgen bin? Jesus sagt, deine Geborgenheit, die bekommst du von mir. Es kommt auf mich und dich an. Lass dich nicht von irgendetwas anderem verleiten. So, und die Jünger, haben sie es begriffen? Nein. Aber kann auch nicht anders laufen. Als sie dann aber auf dem Ölberg saßen, traten seine Jünger für sich allein zu ihm und sprachen, sage uns, wann wird das sein? So ein bisschen Gala, ne? So, ich, jeden Samstag ich zum Frühstückstisch für meine Frau, nicht, dass wir falsch verstehen, die Gala. Sag uns, wann wird das alles sein? Und was sind die Zeichen deiner Ankunft und der Vollendung des Zeitalters? Wenn der Tempel kaputt geht, ist das Zeitalter zu Ende. Jesus, du hast prophetisch geredet zu uns. Super. Bitte, wir sind doch dein engster Jüngerkreis, als sie allein waren. Sag uns, wann wird das alles sein? Und die Antwort Jesu würde jeden Journalisten auf die Palme bringen. Beziehungsweise, wenn ich mal Deutschlandfunk höre oder Impf, das finde ich immer faszinierend. Nicht? Man kriegt eine klare Frage eines Journalisten, die ist provokativ, die soll dich auch so ein bisschen in die Pfanne hauen und dann wird da ein Salbei umgemacht, nur um die Frage nicht zu beantworten. Anstatt, dass Jesus sagt, ja, in 20 Jahren oder am 5. März so und so viel, sagt er, seht zu, dass euch niemand verführe. Super, das hatte ich gefragt. Genau das wollte ich wissen, Jesus, danke. Also ehrlich, diese Gurus, warum müssen die immer alle so, letztlich nicht auf meine Frage. Weil ich verblende. Weil es nicht, heutzutage würde man in der Therapie sagen, auch übrigens im Businessbereich, dass es sich relativ ähnlich geworden, nicht zielführend ist, weil diese Frage nicht zielführend ist, weil die Jünger etwas wissen wollten, was für sie überhaupt nicht wichtig war. Im Gegenteil, was sie ablenkte von dem, was eigentlich wichtig ist. Und weil sie damit auch zeigten, dass sie das, was Jesus ihnen gerade gesagt hat, seht ihr dies nicht alles, noch überhaupt nicht begriffen haben. Und das, obwohl einige Tage später der Kreuzestod bevorsteht. Obwohl das jetzt ganz schön schnell dem Ende zugehen sollte. Und sie hatten nichts begriffen. Und die Antwort, die Jesus gibt auf diese Frage, das ist das, was wir als zielführend bezeichnen würden. Er sagt, seht zu, dass euch keiner verführt, denn ihr seid noch verführbar. Wenn ihr solche Fragen stellt, wenn euch das noch so interessiert, wenn ihr in der Stelle nicht Jünger, sondern Bewunderer seid, nicht Nachfolger seid, ja, die versuchen, das zu tun, was ich tue, sondern mich bewundern dafür, dass ich ein Prophet bin und dass ich irgendwie sowas sage und etwas sehen kann, was ihr nicht seht. Wenn ihr noch da seid, dann seid ihr noch sehr verführbar. Dann könnt ihr das Rechte von dem Unrechten noch nicht unterscheiden. Aber das ist das eigentlich Wichtige, was ihr wissen müsst, was die Wehen angeht. Mehr. Ich bin ja ganz bei dir, ich habe keine gehabt und ich bin auch froh drum. Ich habe sie miterlebt. Von außen. Ihr könnt euch das sowieso nicht vorstellen, wann und was und wie. Meine Freunde, die würden jetzt zu dem nächsten sagen, super Mensch, das ist ja auch richtig deutlich, was der Jesus da sagt. Ne? Es werden Kriege und Hungersnöte kommen und Nation wird sich gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich und so weiter und so fort. Das haben wir jetzt seit 2000 Jahren. Also wir dürfen ja nicht vergessen, dass wir in Deutschland und in Westeuropa seit 60 Jahren eine Periode von Frieden haben, die hat es so noch nicht gegeben in dieser Länge. 60 Jahre ohne Krieg in Europa, das muss mir mal einer sagen. Auch der Kalte Krieg war ein kalter. Hat es gegeben? Ja, ich meine jetzt Westeuropa, also klar. Aber wir leben ja hier und ne, so und normalerweise wären wir schon lange wieder dran gewesen. Eine der Zeiten, wo die Endzeittheologie am meisten geboomt hat, könnte man sagen, war der 30-jährige Krieg. Das muss man sich auch mal vorstellen. 30 Jahre Krieg, das ist ja schon ein paar Jahrhunderte her. Da waren also nur Hungersnöte und nichts anderes in ganz Europa. Das war natürlich auch noch, da war ja Religion, also religiöse Macht und politische Macht sehr eng miteinander verwoben, um es mal vorsichtig auszudrücken. Es waren ja Religionskriege. Da gibt es Schriften, die überliefert sind. Da war das Ende war da. Meine Freunde würden sagen, ja, das habt ihr jetzt erlebt und so, Königreich ist schon immer gegeneinander aufgestanden und das ist jetzt vor 2000 Jahren, also so richtig präzise sind diese Vorhersagen nur auch nicht, die er da macht. Nicht? Aber das ist, glaube ich, auch der Sinn der Sache. Denn das ist auch die Auflösung, warum es eben doch nicht Humbug ist, wenn Jesus denen das sagt. Weil Jesus sagt, Leute, es ist so fürchterlich egal, ob ihr so sterbt oder ob ihr sterbt in den Wehen. Vielleicht sind es ja auch schon die Wehen. Denn sterben werdet ihr sowieso. Es geht einfach darum, dass diese Generation der Jünger begreifen muss. Und das müssen dann die Generationen danach genauso begreifen. Das müssen wir begreifen. Das sind die Zeichen. Es kommt nicht drauf an, was den Wahrheitsgehalt angeht, ob das jetzt heute ist oder in 10.000 Jahren. Es wird trotzdem so sein. Und das, worauf es eigentlich ankommt, ist Folgendes. Ihr seid verführbar. Und worauf es ankommt, ist, die Liebe wird erkalten. Und worauf es ankommt, ist, ihr werdet einander verraten und verkaufen. Sogar bis in die Familien hinein. In Deutschland sind wir da ja wahnsinnig gebrannte Kinder. Also es gibt zuhauf Beispiele in der Nazi-Zeit, wo die Kinder die Eltern verraten haben. Weil ihnen beigebracht wurde und weil sie daran geglaubt haben, von Herzen daran geglaubt haben, dass die Volksgemeinschaft wichtiger als die Familiensolidarität ist. Da hat es Dramen gegeben. Wir sind Verführer. Mein Vater hat immer gesagt, die Baptisten haben sich in der Nazizeit nicht mit Ruhm bekleckert. Die haben alle wacker für die Gesundheit des Führers gebetet. Hat keiner von denen erkannt, was das hier für ein Kadett war. Da war die evangelische Kirche, die Widerstandskirche, sehr viel weiter. Wir sind verführbar. Die Liebe kann erkalten, sie kann bei mir erkalten, sie kann gerade da erkalten, wo mir das, was mir am allerwichtigsten ist, dafür bin ich unter Umständen bereit, sehr viele Dinge zu verraten. Katharina hat von mir Jack Bauer ausgeliehen und in der ersten Staffel, ich darf darauf hinweisen, wunderbar, geht es genau darum, um die Familie und dafür muss der Präsident sterben. Dafür lebt deine Familie. Furchtbarer Konflikt, im Juristischen nennen wir das dann einen qualifizierten Grundrechtskonflikt. Schön, ne? Qualifizierter Grundrechtskonflikt. Man kann solche Sachen, die ja wirklich also furchtbar sind, auch eben so benennen und damit so ein bisschen verintellektualisieren. Aber worum es geht, ist, dass Jesus sagt, wenn ihr eure Prioritäten nicht richtig habt, dann werdet ihr verführt werden. Und dann wird auch eure Liebe erkalten. Und dann wird nichts mehr übrig bleiben. Und ihr werdet eben nicht errettet werden. Was Jesus damit aber auch sagt, und das ist ganz wichtig, Jesus sagt damit auch, du kannst den Unterschied machen. Wenn nämlich in einer solchen Situation deine Liebe nicht erkaltet. Ich wenn du ein Mitglied der weißen Rose bist, um es mal ganz plastisch zu sagen. Franz von Assisi war ein einzelner Mensch. Ich greife jetzt mal einen heraus, weil der mich immer fasziniert hat. Was hat dieser einzelne Mensch bewegt? Was hat dieser einzelne Mensch auch weltgeschichtlich bewirkt? Ich will jetzt gar nicht von Jesus sprechen. Was Jesus meint, ist, dass sein Verständnis der Nachfolge, sein Verständnis des Christen ist dies. Du machst den Unterschied in einer Zeit, wo sonst keiner den Unterschied machen kann. In einer Zeit, wo ich verführt werde, wo, wenn es heißt, die Liebe erkaltet, weil die Ungerechtigkeit zunimmt, weil es eigentlich gar keinen Sinn mehr macht, gerecht zu sein. Warum soll ich mich bitte schön an die Regeln halten, wenn es sonst keiner tut? Es ist immer nur zu meinem Nachteil gereicht. Wenn ich in einer solchen Situation standhaft bin, und das kann ich nicht aus mir selbst heraus, ich brauche einen Anker, es muss sozusagen etwas geben, wofür es sich lohnt, das zu tun, dann werde ich den Unterschied machen, den entscheidenden Unterschied. Der nebenbei bemerkt auch den Unterschied zwischen Verderben, Krieg und einem Hinauszögern des Ganzen bedeuten kann. Ich, hoher Schwanz. Jeder, der Jesus ist. Und das ist es, was Jesus seinen Jüngern klar macht. Ihr werdet das selber in eurem Leben erleben. Und die nach euch kommen, die werden das auch erleben. Und ihr werdet damit konfrontiert werden. Jesus fragt ja Petrus, als er sagt, Mensch, ich werde alles für dich tun. Glaubst du denn, dass du die Leiden erleiden wirst, die ich erdulde? Sagt ja, natürlich. Und Jesus sagt, ja, das wirst du, bevor du mich erstmal verraten. Aber du wirst es in der Tat tun. Er wusste das. Er wusste um die Christenverfolgung, die anfängt. Und es war prophetisch, ja. Aber was er klar machen wollte, war, ihr müsst euer Band zu mir, ihr müsst mit geistlichem Auge sehen. Ihr müsst diesen Tempel des Herodes mit geistlichem Auge sehen. Ihr müsst sehen, was dahinter ist und was das eigentlich Wahrhaftige in diesem Tempel ist, nämlich, dass dort Gott wohnt, beziehungsweise, dass man dort Gott begegnen kann. Und alles andere darf nicht wichtig sein, denn sonst werdet ihr verblendet. Und das gilt eben für alles. Das gilt für meine Situation, egal in welcher Situation ich bin. Das ist die Herausforderung. Das ist auch die Botschaft. Das ist eine Botschaft, die Jesus richtet an seinen engsten Jüngerkreis. Wenn mich aber jemand fragt, jemand, der nicht gläubig ist, und die meisten meiner der Menschen und Freunde, die ich habe, sind es immer noch, muss ich zugeben, das ist die Botschaft, die ich eigentlich jedem sagen muss. Du willst wissen, wie das ist? Du willst wissen, worum es geht? Es geht hierum. Es geht darum, dass du befähigt wirst, dass du dich befähigen lässt, in Situationen, wo sonst die Liebe erkalten würde, wo alle böse werden, nicht böse zu werden, nicht verführt zu werden, sondern, wie Jesus es ausdrückt, durchzuhalten bis zum Ende. Das ist die Rettung. Darum liegt die Rettung. Aber nur, wenn du es tust. Und das ist aus meiner Sicht die Adventsbotschaft des zweiten Advents. Für mich bedeutet Advent eigentlich das, was es für die meisten wahrscheinlich bedeutet, etwas, was ich nie erreiche. Ruhe, Besinnlichkeit, Kerzen, Kamin, Kuchen, wunderbare Zeit auf das Fest zu. Ich wüsste nicht, dass ich nach meiner Schulzeit das jemals wieder irgendwie, dass das ging. Aber das ist das, was ich damit verbinde. Das hat eigentlich nichts mit Advent beim nächsten Mal zu tun, sondern das hat was damit zu tun, dass es eben eine Zeit gibt, in der wir eine Art Ritual. Advent heißt, sich daran erinnern. Advent ist nur deswegen sinnvoll, weil es davor so schlecht war. Ist nur deswegen sinnvoll, weil es das Totaliterali Gottes bedeutet, das völlig andere. Weil die Menschen sich auf den Messias gefreut haben, weil sie darauf gehofft haben. Und weil das, worin ich lebe, sich eben verändert. Und der Advent, die Endspurzeit dafür ist. Amen.